Bremen 2 Gesprächszeit.
Radio Bremen wird 75 Jahre alt und in dieser Woche ist der Gründungstag unseres Senders am 23. Dezember 1945 der Schwerpunkt in der Gesprächszeit. Heute zu Gast der Leiter des Bremer Staatsarchivs, Konrad Emshäuser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Radio Bremen wird 75, das ist im Vergleich zur Existenz Ihrer Einrichtung sowas wie ein Kindergeburtstag, denn das Bremer Staatsarchiv gehört ja zu den ältesten bremischen Einrichtungen. Wann wurde das zum ersten Mal erwähnt?
Nächstes Jahr 800 Jahre.
Wir sind auch kurz
vor dem Jubiläum und wir sind älter als der Senat.
Ja, das ist wirklich ordentlich, da sind Sie uns voraus. Und gibt es einen richtig verbrieften Gründungstag?
Nein, es gibt in einer Chronik die erste Erwähnung zum Jahr 1221 der Trese. Und die Trese ist die, es kommt von Thesaurus, Schatzkammer. Das ist der Raum, in dem die Urkunden verwahrt wurden. Aber auch das Ratssilber, das Siegel und so weiter. Und der wird 1221 das erste Mal erwähnt. Und daher wissen wir, dass seit der Zeit der Rat ein Archiv hatte. Und das ist ja die unmittelbare Vorläufereinrichtung vom Staatsarchiv, das als Gebäude erst sehr, sehr spät dann eigentlich in die Stadt gekommen ist. 1909 hat man zum ersten Mal in Bremen dann ein wirkliches Archivgebäude gehabt.
Und die spannende Geschichte des Staatsarchivs wird uns im Laufe dieser Stunde auch weiter beschäftigen. Aber Sie sind ja heute auch hier, um Radio Bremen zu gratulieren, hoffe ich jedenfalls.
Gerne, ja.
Was Sie persönlich mit dem Sender verbindet, welche Verbindung es zwischen Radio Bremen und dem Staatsarchiv gibt, wie es in Bremen aussah im Dezember 1945, folgende und was eigentlich die Aufgaben des Staatsarchivs sind, darüber werden wir heute mehr erfahren. Ich bin Katrin Krämer. Und ich grüße alle unsere Hörer. Und falls das in Ihren Ohren etwas merkwürdig klingt, das war damals die gängige Begrüßung der Radio Bremen Hörer und Hörerinnen. Und dann kam immer noch auf Welle 210 gleich 1429 Kilohertz. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Konrad Emshäuser. Seit Dezember 2003 ist er Leiter des Staatsarchivs Bremen, weil wir heute den 75. Geburtstag von Radio Bremen, der ist am 23. Dezember 1945, zum Anlass nehmen, mit Ihnen zu sprechen. Wie war denn eigentlich Ihr Einstand in die neue Leitungsfunktion?
Der war eigentlich relativ fließend. Ich kam ja aus dem Haus, war schon Jahre im Haus und muss sagen, habe mich auf die Aufgabe auch sehr gefreut, ja, und nehme die auch seitdem eigentlich täglich gerne war.
Ja, aber eine Militärkapelle hat nicht gespielt. Am 23. Dezember 1945, als Radio Bremen auf Sendung ging.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja Bilddokumente von diesem berühmten diesem Vorweihnachtstag. Das war der 4. Advent. Und auf dem Marktplatz stand ein Weihnachtsbaum, der sogar ein paar elektrische Kerzen hatte, wofür extra der Strom besorgt wurde von den Amerikanern. Und ja, man hat bewusst ein feierliches Setting gesucht, ja, um diesen Geburtstag und die Gründung von diesem Sender so vorzunehmen.
Ja, da ging einiges schief bei dieser Übertragung. Das ist hinterher erst verraten worden. Bleiben wir nochmal bei Ihnen. Sie sind gebürtiger Marburger, Jahrgang 1959. Mit welchem Radiosender sind Sie denn groß geworden? Hessischer Rundfunk wahrscheinlich dann.
Natürlich der Hessische Rundfunk, zunächst mal in Marburg. Ich habe danach aber lange in Wiesbaden gelebt und als Jugendlicher, wenn man eigentlich anfängt, bewusst auch richtig Radio zu hören, da war natürlich auch der SWR ziemlich stark.
SWR 3 war damals so, oder SWF hieß es damals.
SWF, das war einfach der Sender, den man hörte. Und ich habe, Hessen war ja auch amerikanische Zone, ich habe sehr viel AFN gehört, hatte auch Freunde von amerikanischen Eltern in der Schule. In Wiesbaden gab es also natürlich damals Zehntausende Amerikaner, große Airbase und ja, also das war eigentlich so mein Radiospektrum.
Ja, also die Musik hat dann wahrscheinlich auch sehr geprägt.
Die Musik spielt eine Riesenrolle, also jeden Sonntagnachmittag Top 40.
Und die Eltern haben es erlaubt oder haben die geschimpft?
Die Eltern habe ich da eigentlich nie als ein Problem wahrgenommen.
Die habe ich gar nicht ernst genommen.
Nein, das war kein Problem.
Wann kam das Fernsehen bei Ihnen ins Leben und ins Elternhaus vielleicht ja auch schon?
Das war vor mir da. Also ich kann mich eigentlich an keine Zeit ohne Fernsehen erinnern.
Das ist interessant, weil viele sagen, das kam dann erst sehr viel später. Haben Sie dann auch sowas wie die Mondlandung miterlebt und diese?
Ja, die Mondlandung weiß ich noch ganz genau. Da waren wir allerdings in einem Ferienhaus von Nachbarn von uns am Edersee, nachts aufgeblieben und die haben wir dann in diesem Holzhäuschen vorm Radio erlebt.
Vom Radio vom dann Radio, tatsächlich.
Ja. Ich weiß noch, dass also dann gesagt wurde, das ist ein historischer Moment.
1980 sind Sie nach Bremen gekommen, um Geschichte und Germanistik zu studieren. Warum nach Bremen aus Marburg?
Also zunächst mal wollte ich weder in Marburg noch im Rhein-Main-Gebiet studieren, weil ich da eben herkam und ich wollte weg. Und dann haben sich eigentlich relativ viele private und zufällige Gründe ergeben, warum Bremen nicht vielleicht eine gute Wahl wäre. Ja. Und ich dachte eigentlich, das ist ein ganz guter Startpunkt und dann geht man nochmal woanders hin. Aber dann bin ich auch trotz verschiedener Schleifen in andere Gegenden immer wieder zurückgekehrt und eigentlich auch seit 1980 mehr oder weniger in Bremen geblieben.
Ab wann spielte denn Radio Bremen vielleicht eine Rolle in Ihrem Leben? Ich meine, heute sind Sie gefragter Gesprächspartner, immer mal wieder auch in unserem Sender. Haben Sie da in Ihren aktiven Studentenzeiten ab 1980 bewusst Sender von Radio Bremen gehört oder Fernsehen geguckt?
Ja, schon. Also zunächst mal, wenn man in Bremen ist und hört Radio, hört man Radio Bremen. Ja, also ich glaube, das ist erstmal relativ normal. Dann ist Radio Bremen 2 ja relativ, also ab den 80er Jahren, der Kultursender gewesen. Ja, und wenn man Geschichte und Deutsch und ähnliche Dinge macht, dann interessiert man sich dafür. Ich hatte auch Freunde, die mit Redakteuren, die also Kreise von Redakteuren hatten. Peter Dahl habe ich kennengelernt und mit dem auch viel zusammen gemacht. Also so, dass ich immer so, ja, so ein bisschen im Dunstkreis.
Ja, Peter Dahl war ein Kollege, der sich auch sehr intensiv mit der Sendergeschichte beschäftigt hat, auch unter anderem ein Buch mitgestaltet. Wir grüßen alle unsere Hörer. Radio Bremens frühe Jahre kam anlässlich des 50. Geburtstags raus damals. Wie ist denn Ihr Interesse für Geschichte mal geweckt worden? Gab es da vielleicht auch irgendwelche Prägungen von zu Hause?
Nein, die gab es nicht. Ja. Also das war ein kaufmännischer Hintergrund von zu Hause aus und da gab es also weder eine Ermutigung, Ermunterung noch irgendeine Prägung, auch nicht im weiteren Familienkreis. Ich glaube, ich habe in der Schule schon ein Interesse für Literatur und Geschichte gehabt. Bei Geschichte eigentlich eher so die Dinge auch, die man, also wo viele im Nachgang sagen, ja, das war so klassisch. Ja. Man interessiert sich für Mittelalter, Burgen, Ritter, alles Mögliche. Ja. Und das leite dann über zu einer Vorliebe für Sozialwirtschaftsgeschichte. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich also schon vor der Studienentscheidung gern Bücher gekauft habe und gelesen habe zu historischen Themen. Ja. Das begann dann auch sowas wie eine Sozialgeschichtsschreibung in Deutschland auch nach französischem Vorbild virulent zu werden. Ja, der Wagenbach Verlag hatte damals eine tolle Reihe von kleinen Büchlein, ja, die Einzelthemen abhandelten. So ist es gekommen.
Ich habe es erwähnt, Sie sind inzwischen auch oft im Sender natürlich zu Interviews und vor allem, wenn es um besondere Funde geht, die den Weg ins Staatsarchiv dann genommen haben. Und ich glaube, in der Presse präsent zu sein, ist wahrscheinlich gar nicht so unwichtig für Ihre Institution, weil das Staatsarchiv, vermute ich mal, so eine Perle ist, die im Verborgenen blüht, also die den Bremern und Bremerinnen nicht unbedingt so im Bewusstsein ist, wie es das Archiv vielleicht verdient hätte, teilen Sie meine Wahrnehmung?
Ja, die ist auch durchaus richtig. Ja, also das ist jetzt auch nichts, worunter wir leiden. Das ist einfach so bei Archiven. Ja, wenn man die Benutzerzahlen von Archiven anschaut gegenüber Bibliotheken, das sind Bruchteile. Ja, wir sind eine Einrichtung unterm Strich für Spezialisten, spezielle Fragen und deswegen keine Einrichtung, die jede Bremerin, jeder Bremer einmal in seinem Leben aufgesucht hat. Also meistens, wenn ich mich mit jemandem verabrede, der kommt zu mir ins Staatsarchiv, sagt, also ich war noch nie hier.
Ich kann nur jeden ermutigen, weil es wirklich ein tolles Haus ist. Und da kann man ja wirklich auch interessante Dinge finden. Radio Bremen hat ja nun selbst Archive, in denen eigentlich seit Sendungsgründung alles archiviert, so gut wie alles, muss man sagen, archiviert ist. Waren Sie mal drin? Was würde Sie besonders interessieren, wenn ich Sie jetzt mal mitnehmen würde?
Also Radio Bremen hat ein schönes Bildarchiv und bei den Sendungen, das wüsste ich jetzt gar nicht zu sagen, ob ich da irgendwas Spezielles hätte, wo ich sagen würde, das würde ich unbedingt gerne nochmal hören.
Sind Sie der Typ, der sich gerne in Archive einschließen lässt und sagt, gut, hier bleibe ich jetzt mal über Nacht und dann höre ich mal so quer durch oder guck mal in die alten Fernsehsendungen rein? Hätten Sie an sowas Spaß?
Ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Wunsch, der unheimlich oft an uns herangetragen wird. Also wenn Leute zu uns nett sein wollen, dann sagen die, ich würde mich am liebsten mal bei Ihnen einschließen lassen über das ganze Wochenende.
Und
dann
der Leiter immer, des Staatsarchivs, ach du heiliger Himmel. Der Leiter des Staatsarchivs, der will das nicht. In der nächsten Runde, Herr Elmshäuser, sprechen wir über die Zeit unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Bremen und die Bedeutung, die die Gründung von Radio Bremen für die Stadt hatte. Der Leiter des Bremer Staatsarchivs, Konrad Elmshäuser, ist heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, Herr Elmshäuser, da bin ich auf einen kleinen Disput aus dem Jahr 2011 gestoßen. Da haben Sie nämlich ziemlich sauer auf eine Äußerung des damaligen Forsa-Chefs Manfred Güllner reagiert, also Forsa-Forschungsgruppe Wahlen, die auch immer die berühmte Sonntagsfrage stellen. Der nämlich behauptet hatte, Bremen sei eine historische Fehlkonstruktion der Amerikaner nach dem Krieg gewesen. Und sie entgegneten, dass diese Äußerung nicht nur verletzend und polemisch, sondern vor allem das Gegenteil richtig gewesen sei. Was hatte denn Güllner zu dieser Aussage geführt? Können Sie sich daran erinnern?
Also was ihn zu diesem Unsinn bewogen hat, weiß ich nicht. Ja, das mag ja auch ganz bei ihm bleiben. Ja, aber ich bin damals darauf eingestiegen, weil das etwas ist, was man gar nicht so selten hört. Ja, also dass so leicht hin abgetan wird. Bremen gibt es doch nur, weil den Amerikanern nichts Besseres einfiel. Ja, und das ist tatsächlich eine völlig falsche Wahrnehmung. Richtig ist, das Bundesland Bremen verdankt einen Gutteil seiner Wiederauferstehung nach dem Zweiten Weltkrieg der Tatsache, dass Bremen amerikanische Enklave war und dass wir mehr oder weniger rausgeschnitten wurden aus der großen britischen Besatzungszone. Jetzt kann man sagen, an der Stelle Glück gehabt. Ja, das darf man ja auch mal haben. Aber die Amerikaner haben keineswegs irgendeinen Wechselbalg zur Welt gebracht, sondern haben einfach sehr konsequent aus dieser großen Enklave, die ja noch die Wesermarsch umfasste und Ostholz-Scharmbeck,
der Gau
das
damals,
historische Land rausgeschnitten, das eine historische Berechtigung hatte, das eine historische Tradition hatte und das sich dann ja auch nicht nur als lebensfähig, sondern als sehr, sehr erfolgreich erwiesen hat.
Es ging vor allem um die Häfen. Also es war ja erst Häfen, britisches Besatzungsgebiet und natürlich haben die Amerikaner auch auf Seewege und Transportmöglichkeiten, vor allem Truppentransportwege dann auch
die
gebaut.
Die Amerikaner hatten den gesamten deutschen Süden, das war ja die eigentliche amerikanische Zone mit Hessen, Bayern, Teilen von Baden-Württemberg und schon auf der Konferenz von Yalta hat Roosevelt deutlich gemacht oder vor der Konferenz, dass die Amerikaner unbedingt eine Hoheit brauchen über ein Tiefwasser, einen Seehafen. Und da ging es damals vor allen Dingen um die Frage, das sehen heute viele falsch. Die wollten raus. Die wollten, wenn sie abhauen wollten, wollten sie niemanden haben, der ihnen sagen könnte, stopp, ihr kriegt keine Genehmigung, hier geht's nicht weiter. Ja. Mhm. Roosevelt hatte große Angst, dass Europa nach dem Frieden wieder in irgendwelchen Schlamassel versinkt und wollte nicht zehntausende amerikanische Soldaten dann da stehen haben, ohne raus zu können. Das ist der Hintergrund.
Das ist der Hintergrund. Bremen war 1945, glaube ich, zu 60% zerstört, also die Innenstadt, der Westen natürlich vor allen Dingen. Und die Militärregierung hat den Bremern auch deshalb so schnell ermöglichen wollen, einen eigenen Rundfunksender aufzubauen, weil die den natürlich auch für sich nutzen konnten.
Ja, also das war den Amerikanern sehr wichtig, dass sie, genau wie die Engländer das machten, in ihrer Enklave und in ihrer Besatzungszone unmittelbar über den Rundfunk mit der Bevölkerung in Kontakt treten können und dass sie dafür nicht irgendeinen englischen Kommissar um Erlaubnis in einem Landesfunkhaus fragen müssen. Und dahinter stand dann allerdings auch eine große Auseinandersetzung zwischen Engländern und Amerikanern. Wie bringen wir diesen Krauts demokratischen Rundfunk bei?
Ja, Umerziehung war ja Umerziehung. Das große Thema.
Das ist auch ein Wort, das so benutzt wurde.
Re-Education.
Education, das ist auch eine Kulturaufgabe, das haben die Amerikaner auch so gesagt. Und die Engländer wollten den Rundfunk in Deutschland nach dem Vorbild der BBC einrichten. Das heißt also, die hatten für ihre gesamte riesige Zonengebiet, das Nordrhein-Westfalen umfasste, Niedersachsen, Hamburg, einen Sender vorgesehen und die Amerikaner nach dem amerikanischen Vorbild haben gesagt, also er muss staatsfern sein, er darf gerne privat sein, er darf der Staat nicht reinarbeiten und er soll lokal sein. Und deswegen gab es den RIAS in Berlin, deswegen gab es den Hessischen Rundfunk, den Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen. Das sind zwei komplett andere Ansätze. Das Ziel bei beiden war gleich, einen staatsfernen Rundfunk hinzubekommen, weil man das schlechte Beispiel der Weimarer Republik hatte, die den Rundfunk schon so vorbereitet hatte, dass die Nazis das nur übernehmen mussten.
Ja, und ich glaube, damals spielte aber auch eine große Rolle, dass es da Leute gab, die das sehr befördert haben. Also in Bremen war es der in Hamburg geborene amerikanische Offizier Edward E. Harriman. Der wurde eben mit der Aufgabe betreut, diesen Sender aufzubauen. Und technisch begann eben alles mit einem mobilen Sender, der wurde nach Bremen geschaffen. Und dann gab es Hans-Günther Österreich, also Mann der ersten Stunde, muss man sagen, des Rundfunks hier, der hatte im Krieg für den Soldatensender Belgrad gearbeitet, verbotenerweise Jazz gespielt, er hatte Mikrofonverbot, hat sich drüber weggesetzt, ist in Bremen gelandet und diese Gründungsgeschichten von Radio Bremen, die sind ja alle ganz gut dokumentiert. Was gibt es denn eigentlich aus dieser Zeit im Staatsarchiv zu finden?
Also die Überlieferung des Senders selbst hat der Sender natürlich. Ja. Wir haben zwar einen kleinen Bestand Radio Bremen, ja, wo auch Sachen drin sind, hier aus dem Funkhaus und aus der Geschichte von Radio Bremen, aber für die Frühzeit nicht. Was wir natürlich haben, ist die staatliche Überlieferung. Ja. Also weil es gab, so sehr das eine Einrichtung der Besatzungsmächte war, gab es natürlich immer deutsche Stellen, die mitdiskutiert haben, auch teilweise nur Befehle entgegengenommen haben. Aber gerade der Aufbau von Radio Bremen war etwas, was Wilhelm Kaisen sehr wichtig war. Und die Überlieferung der Senatsregistratur, aber auch der einzelnen senatorischen Einrichtungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die ist natürlich bei uns. Und da ist es wunderbar zu sehen, also wie sich dieses Modell Rundfunk dann in diesem Tauziehen langsam rausmendelt. Ja, und wie also auch die sozialdemokratischen Senatoren eigentlich erst ganz andere Vorstellungen haben. Die wollen Staatsrundfunk. Weil sie der Meinung sind, der kann doch, das wird auch dann teilweise von SPD und CDU-Seite gesagt, der Sender kann doch eigentlich gar nicht undemokratisch sein, weil wir sind doch gewählt worden. Das war die Vorstellung. Also die waren noch in ihren rundfunkpolitischen Vorstellungen sehr viel näher an der Weimarer Republik und vielleicht sogar noch der NS-Zeit als die Amerikaner. Die waren entsetzt, ja, und haben dann auch gesagt, also es ist fast unmöglich, diesen Deutschen beizubringen, was eine freie Presse und ein freier Rundfunk ist.
Die haben natürlich auch ihre Verlautbarungen dann durchgesetzt. Also die haben natürlich in gewisser Weise reingeredet und schon vorgeschrieben. Aber auf der anderen Seite, da gab es auch eine große Offenheit. Also es gab immer wieder Aufrufe an Bremer Bürger und Bürgerinnen, Bücher und Schallplatten zu bringen in die alte Funkvilla. Denn da begann ja alles an der Schwarzer Straße 363. Da haben die Amerikaner eine Villa eines Kaufmanns beschlagnahmt. Und die Bremer und Bremerinnen kamen und haben das abgegeben und dann konnte gesendet werden. Also das war natürlich wunderbar. Dann kam das Funktheater dazu an der Horner Heerstraße, eine einmalige Einrichtung, wo große bunte Abende gegeben worden sind. Und in beiden Häusern wurden Hörspiele aufgenommen und es kamen die großen Schauspieler und Schauspielerinnen und Regisseure der Republik. Also Theo Lingen war da, Ruth Leuwerick war da, Helmut Keutner war da. Und James Last als Musiker. Und da kommt doch nochmal eine kleine Verbindung zwischen Staatsarchiv und Radio Bremen zustande, denn es gab eine Fotografin, die hieß Jutta Wierlon. Und die hat ganz viele Aufnahmen aus diesen frühen Jahren gemacht. Also ihr ist zu verdanken, dass wir heute wissen, wie viele der damals Beteiligten aussahen, wie diese Produktionen aussahen. Und das ist bei Ihnen gelandet, Ihr Nachlass.
Ja. Also das ist bei uns gelandet, weil wir tatsächlich irgendwann einen Anruf bekamen von jemandem, der ein Haus gekauft hatte am Dobben. Das war das Elternhaus von Jutta Wierlon. Der Vater war recht vermögend. Ich glaube, war im Bankgeschäft tätig. Sie war eine sehr selbstbewusste Frau, ja, Fotografin, ja, hatte auch wirklich einen Namen, hat aber keine Familie gegründet und ist wirklich einsam gestorben. Also wir haben danach lange recherchieren müssen, wo sie in einem Altersheim, genau hier im Umland, verstorben ist. Und sie hat irgendwann ihren fotografischen Nachlass auf den Dachboden vom Haus geschafft oder schaffen lassen. Und als das Haus dann verkauft war und reine gemacht wurde, hat, Gott sei Lob und Dank, jemand bei uns angerufen. Wir sind dahin und haben die Sachen dann rausgeholt. Und das ist tatsächlich ein Pharaonengrab gewesen, ja, weil damals sind große Namen nach Bremen gekommen und die sind dann im Hörfunk gewesen. Und sie hat dann fotografiert, ja, Elisabeth Flickenschild, aber auch politische Gespräche, der junge Klaus Bölling. Ja, das sind einfach tolle Aufnahmen, weil sie auch... Sie war einfach eine super gute Fotografin.
Den Beat Club nachher auch, da war sie ja auch oft Beat anwesend Club. Und ja, hat ja, ja. Johnny Cash fotografiert und, also alle großen Namen. Also das ist wirklich ein Fundus, ein unglaublich großer Schatz. Wir haben es zu Beginn des Gesprächs erfahren, das Staatsarchiv ist eine der ältesten Institutionen Bremens und über dessen Geschichte, Aufgaben und Geheimnisse, vielleicht wollen wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Die Gelegenheit ist günstig, denn mein Gast ist der Leiter des Staatsarchivs, Konrad Elmshäuser. Das Bremer Staatsarchiv wird Stab abgekürzt und bei mir im Studio der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist der Stabschef Konrad Elmshäuser, Herr über eine gewaltige Anzahl von Regalmetern, was eine Maßeinheit zu sein scheint, in der ein Archivar durchs Leben geht. Ist denn ein Regalmeter ein anderer Meter als ein Normalmeter?
Also der Regalmeter ist kein Normalmeter. Es ist eine nicht ganz genau einen Meter lange Regalfläche, in der je nach Kartongröße 12 bis 16 Archiv-Standardkartons passen. Ah. Ja, also so misst man das.
Ja. Aha, also da messen Sie, ja, haben Sie Ihre eigenen Maßstäbe.
Das ist also mit anderen Worten ein Regalbrett, ja, ja. Und nicht ein ganzes Regal, das gemessen wird. Ja.
Und der Bestand des Bremer Staatsarchivs umfasst 11.000 Regalmeter?
Ja,
ist das also der aktuelle Stand oder wahrscheinlich war das vorgestern, jetzt sind es schon wieder sehr viel
also
mehr?
Also wir sind jetzt bei deutlich mehr als 12 Regalkilometern. Das hört sich viel an. Aber wenn man in andere große Landesarchive geht oder gar das Bundesarchiv, das sind hunderte Regalkilometer, die sich bei denen befinden. Ja, und wir haben, wie gesagt, 12. Die sind auch nicht alle im Haupthaus. Wir haben seit 25 Jahren einen Hochbunker hinter dem Ortsamt Mitte als Provisorium und sind also in beiden Gebäuden auch jetzt voll, so dass wir in einer wirklich bedrängten Situation sind. Wir müssen jetzt dringend, das ist jetzt auch das große Thema bei uns, Neubau eines Magazins, wir müssen dringend Zuwachsfläche schaffen.
Da würde der Leiter des Staatsarchivs auch nicht sagen, kommt, das ist jetzt so eng, ich nehme mal ein bisschen was mit in meine Garage.
Würde nichts bringen.
Es geht ja auch immer darum, die Sachen wiederzufinden. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Weil Sie das Ortsamt Mitte erwähnen, das war ja auch mal Hort des Staatsarchivs. Und wie war überhaupt die Situation im Jahr 1945? Was hat denn Ihr Vorfolger, Ihr Vorgänger damals vorgefunden nach Kriegsende?
Also die war wirklich desolat. 1909 ist zum ersten Mal in Bremen ein Staatsarchiv gebaut worden. Das war an der Tiefe und das ist ein Bombenvolltreffer gewesen. Das heißt, das Gebäude ist komplett ausgebrannt. Zum Glück hatte man die Bestände aber ausgelagert, so gut wie keine Schriftgutverluste. Aber 1945 ist ein Großteil der Bestände vom Auslagerungsstandort aus Bernburg an der Saale erst durch die DDR, dann durch die Sowjetunion nach Leningrad geschafft worden, später nach Moskau. Und diese großen Teile der Altbestände sind erst Ende der 80er Jahre mit dem Tauwetter zurückgekommen nach Bremen, sodass die Kollegen 1945 im Grunde genommen da saßen, Gebäude weg, Bestände weg. Und die ausgelagerten Bestände waren natürlich rund um Bremen in dutzenden Standorten und mussten jetzt zurückgeholt werden und man hatte keine Baulichkeiten, die sie rein konnten. Und deswegen ist man dann in diesen Bunker rein, der dort hinterm Ortsamt Mitte stand und da hat man dann über 20 Jahre drin verbracht.
Was ist denn unwiderruflich verloren? Wissen Sie von Dokumenten, wo Sie wissen, die gab es mal und die sind einfach im Krieg verloren gegangen?
Ja, also von der Auslagerung, also es ist über 90% sind zurückgekommen. Aber es sind noch immer ein paar hundert Urkunden und auch aus der Ratsarchivüberlieferung sind sämtliche Sammlungen sind nicht zurückgegeben worden. Also die alte Kartensammlung, die Münzsammlung, all dieses Sammlungsgut ist nicht wieder aufgetaucht.
Haben Sie Hoffnung, dass das nochmal wieder kommt?
Eigentlich schon, ja. Also ich glaube nicht, dass ich das erlebe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Sachen wiederkommen, weil ich schon denke, die sind nicht vernichtet worden oder weggeworfen oder verstreut. Vielleicht sind sie verstreut worden, aber sie sind noch da. Mhm. Also das berühmteste Stück ist eben von 1186 das Barbarossa-Diplom. Erste große kaiserliche Urkunde für Bremen, die Grundlegung dieser freien Stadt ist. Ich bin mir sicher, das ist noch da, das Barbarossa-Diplom.
Das schlummert irgendwo auf einem Dachboden womöglich.
Ja.
Dann hoffen wir mal, dass die deutsch-russischen Verhältnisse sich nicht weiter verschlechtern, weil am Ende hängt es ja auch oft an so etwas, dass so ein Austausch wieder ermöglicht wird. Heute gibt es einen Bau aus dem Jahr 1967 von Alfred Meister, Licht und Hell, das Foyer und die Gänge nach außen. Als Drehort für einen gruseligen Tatort ist das Gebäude anscheinend nie in Frage gekommen. Oder wo finden wir dunkle Kellerräume hinter schweren Stahltüren im Haus?
Also die dunklen Kellerräume hinter schweren Stahltüren, die haben wir tatsächlich nur im Keller. Ja. Und ansonsten ist das Gebäude ganz bewusst ein wunderbarer Leitbau der Moderne, der an der Stelle Ideen aufnimmt wie Durchsichtigkeit, Transparenz, Demokratie und auch bewusst direkt neben dem amerikanischen Konsulat diesen Stil pflegt. Ja. Und beide Gebäude sind mittlerweile ja unter Denkmalschutz als Leitbauten der Moderne. Und geben auch, wenn wir jetzt versuchen, ein zweites Magazingebäude voranzubringen, geben dann aber auch eine Anspruchshaltung vor, die städtebaulich an der Stelle dann einzuhalten ist.
Eventuell auf dem Domshof, das ist im Gespräch.
Also wir haben eine sehr aufwendige Prüfung gemacht für unter dem Domshof. Ja, da gibt es ja einen großen unterirdischen Bunker, der wäre groß genug, um die Regalflächen aufstellen zu lassen, die wir brauchen. Es ist aber kein wirklich gut geeigneter Ort. Ja, das das muss man sagen. Mhm. Ja, also einmal aus Sicherheitsgründen, ja, also wir haben mittlerweile viel mehr Angst vor Regen als vor Feuer. Starkregen sind zunehmende Ereignisse und Katastrophenszenarien mit Starkregen sind katastrophal, wenn man im Keller sitzt.
Das darf man sich als Archivar nicht vorstellen.
Ja, eben, ja. Und es ist natürlich auch so, dass die Zuwegung dort ein ungelöstes Problem ist.
Was, Herr Elmshäuser, gehört eigentlich alles in die Obhut des Staatsarchivs? Was landet bei Ihnen?
Also zunächst mal ist es so, dass wir auf gesetzlicher Grundlage arbeiten. Es gibt ein bremisches Archivgesetz und das verpflichtet alle Behörden, alle öffentlichen Stellen, das Schriftgut, das im Zuge ihrer Aufgabenerfüllung entsteht und das nicht mehr für die Aufgabenerfüllung gebraucht wird, dem Staatsarchiv anzubieten. Anzubieten heißt also, wir bekommen die Möglichkeit dann zu sehen, ist da Archivwürdiges drunter, das historisch als Quelle dienen kann und dann übernehmen wir diese Dinge.
Ja, wie eben die Fotosammlung von Jutta Vialon, die Radio Bremen-Fotos gemacht hat.
Das ist private Sache, ja, und das ist sozusagen dann, was noch dazu kommt, ja, also Vereine, Verbände, Privatpersonen, Firmen, ja, Archivgut der Wirtschaft. Aber im Kern, der staatliche Auftrag geht darauf hin, Überlieferungsbildung zu machen für die Freie Hansestadt Bremen. Und dadurch gehen bei uns im Jahr netto, wenn das alles ordentlich bearbeitet ist, 150 bis 180 Regalmeter jedes Jahr an Archivgut ins Haus.
Das ist eine ordentliche Menge und das muss ja alles dokumentiert werden, aufgenommen, sonst macht es keinen Sinn. Das ist ja Grundlage eines Archivs und wir haben es gesagt, 1221 die erste Erwähnung des Archivs und dann hat man sich wahrscheinlich noch nicht sofort wirklich als Archiv definiert. Das Bewusstsein musste ja auch erstmal wachsen dafür. Und stimmt es, dass in ganz frühen Jahren, also Jahrhunderten, Archivstücke dann auch mal, sagen wir mal, nicht ganz angemessen behandelt wurden, dass wertvolle Dokumente dann schon mal als Packpapier verwendet worden sind?
Ja, natürlich. Ja, das gab's alles. Ja. Und das frühe Archiv war auch die Trese des Rats. Ja. Das war auch Geheimarchiv. Alle Archive waren eo ipso Geheimarchive. Ja. Das heißt also, sie standen eigentlich nur dem Rat für Fragen der Rechtssicherheit offen. Und erst im 19. Jahrhundert sind die Archive ganz langsam zu öffentlichen Orten geworden, zunächst für die Wissenschaft. Also erst in den 1870er Jahren hat man zum ersten Mal einen Historiker bewusst eingestellt, Wilhelm von Bippen, damit er Editionen und ähnliche Dinge vornehmen kann und das Archiv für die Wissenschaft öffnen kann. Aber das, was wir heute haben mit Informationsfreiheitsgesetz und all diesen Dingen, dass eigentlich jeder und jede kommen kann, und alles das einsehen kann und dass das ein Jedermannsrecht ist, ja, was wir auch ganz wichtig finden, ja, das ist eine Entwicklung eigentlich erst der letzten 30 Jahre.
Ja, viele gute Gründe, um das Archiv schätzen zu lernen. Und Schätze ist sowieso ein gutes Stichwort für unser Gespräch, denn man muss das Staatsarchiv nicht nur mit verstaubten Aktenbergen in Beziehung bringen. Ab und zu tauchen ja eben auch Fundstücke von unschätzbarem Wert auf. Und wie das ein Archivleiter vielleicht zum Glühen bringen kann, das würde ich gleich gerne von ihm wissen. Konrad Elmshäuser, Leiter des Bremer Staatsarchivs, ist Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Sind Sie privat eigentlich auch ein Sammler und Ordner oder würden wir bei Ihnen zu Hause so als Gegenpol ein gewisses Chaos vorfinden?
Nein, Chaos werden Sie nicht vorfinden, aber ich bin kein Sammler. Also ich bin vielleicht ein Ordner, ich bin ein vergleichsweise ordentlicher Mensch, aber ich bin definitiv kein Sammler.
Wann haben Sie zuletzt was suchen müssen?
Oh, ich muss da mal irgendwas suchen. Aber ich finde meistens auch was, ja. Aber ein Archivar, der sammelt, das ist so ein bisschen wie ein Wirt, der trinkt. Ja. Das ist schwierig.
Manchmal geht beides zusammen. Was ist Ihr Lieblingsarchivstück?
Mein Lieblingsarchivstück.
Also so, das als ist, wenn ich fragen würde, was ist Ihr liebster Sohn? Sie haben zwei, ne?
Ja, ich habe zwei, ja, das könnte ich dann auch nicht beantworten. Nein, ein einzelnes Lieblingsarchivstück habe ich definitiv nicht. Aber es gibt sehr viele einzelne Archivalien bei uns, auf die ich sehr stolz bin. Ja, also entweder, weil sie einzigartig sind und ich weiß, wie bedeutsam sie sind, oder weil sich an sie irgendeine schöne Erinnerung knüpft, ja, oder weil man ja einfach die Stücke mag.
Entwickelt man dann als Archivar auch so eine persönliche Beziehung? Also insofern, als man hat ja auch als Archivar mal einen Tag, der irgendwie schlecht ist und man alles in Frage stellt, dass man hingeht, das anguckt und sagt, okay, dafür tue ich das?
Ja, schon. Ja, also besondere Beziehungen entwickelt man natürlich immer dann, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt. Ja. Mhm. Also das ist jetzt mal so und mal so intensiv. Aber in der Summe muss ich aber sagen, schätzt man das alles. Also weil ein Archiv, das unterscheidet es ja auch von dem, was man als Sammlungen oder Dokumentationssache bezeichnet. Ja, ein Archiv besteht ja aus ganz vielen Einzelbeständen und die Einzelbestände sind, wir nennen das auch so, Schriftgutkörper. Also das Archiv ist ein Stück weit schon lebendes Schriftgut. Also weil es nicht die Summe von aneinandergereihten Einzeldokumenten ist, sondern weil es immer die Bestände, und dann ist es ganz egal, ob das der Nachlass einer Privatperson ist oder ob das eine senatorische Behörde ist oder ob das irgendeine andere Einrichtung ist, es ist immer Leben, das abgebildet ist. Also solange der Bestand läuft, wir sagen immer, der läuft von dann bis dann. Mhm. Ja. Also das sind die Laufzeiten der Bestände. Und für uns zappeln die, ja, und bewegen sich.
Ja. Ja, und ab und zu kommt ein Anruf und dann wird der Archivar auch wach, was nicht heißen soll, dass er vorher nicht wach war, besonders wach vielleicht, und wird vielleicht auch ein bisschen zum Detektiv, weil sie ahnen oder wissen, da ist jetzt was Bedeutsames für uns drin. Ein Beispiel: 2014 tauchte die kundige Rolle auf, klingt so ein bisschen nach Harry Potter, war aber tatsächlich die 70 Jahre verschollene Rechts- und Verfassungsgeschichte Bremens aus dem Jahr 1489. Die hat ja einen ganz abenteuerlichen Weg genommen, bevor sie wieder bei Ihnen gelandet ist. Wie sah der aus?
Wir kennen den eigentlich nicht, gell? Also weil die kundige Rolle gehört zu den Stücken, die, was ich erwähnte, im Zweiten Weltkrieg aus Luftschutzgründen ausgelagert waren und die nicht nach Bremen zurückgekommen ist. Und ich wurde angerufen eines Morgens aus London von Christie's, und dort hat der Mittelalter-Spezialist des Auktionshauses gesagt, also er hätte eine Bekannte, eine Kunsthändlerin in den Vereinigten Staaten, und er meine, die hätte die kundige Rolle. Ja, und ich habe das erstmal, ich habe es natürlich ernst genommen.
Ja, wie heißt das denn auf Englisch, kundige Rolle?
Nein, er sagte kundige Rolle.
Ach, tatsächlich?
Ja, ist auch nicht übersetzt. Ja. Und es stellte sich dann raus, dass das tatsächlich stimmte. Ja, also wir wissen bis heute nicht, weil wir darüber keine Infos bekamen, wie das Stück an die Händlerin gekommen ist. Ich konnte direkt mit ihr in Verbindung treten. Die hat sich dann aber als unglaublich kooperativ herausgestellt, weil sie, als wir ihr darlegen konnten, dass das Stück uns gehörte, dass es ausgelagert war und dass es offensichtlich aus dem Auslagerungsort entwendet worden ist, die klar sagte, sie will mit Looted Art nichts zu tun haben. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Übergabebedingungen behandelt.
Looted Art?
Also Looted Art ist Plünderungsgut. Mhm. Ja. Das war großartig, weil sie hatte einen absolut unanfechtbaren Rechtstitel. Ja, also sie hätte mit uns sehr, sehr lange über sehr, sehr viel Geld verhandeln können. Und das hat sie nicht gemacht. Das fand ich ein fantastisches Erlebnis.
Ja. Ja. Also sie mussten sie nicht ersteigern?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also wir haben einfach dann das abgewickelt.
Darin war, erinnere ich mich von der Berichterstattung, sogar der Fischverkauf geregelt, oder? 9 ja. Augen seien nur von 6 bis 9 Uhr zu verkaufen. Wie bekommt man denn raus, was dafür der Grund war?
Die kundige Rolle regelt Alltagsrecht des Spätmittelalters. Und das sind die ersten Verbraucherschutzbestimmungen. 9 Augen sind sehr fettig und die sollen nicht zu lange rumliegen. Das ist Lebensmittelrecht.
Hochinteressant. 2015 kam dann gleich noch eine 500 Jahre alte Fischereiamtsrolle dazu. Die war auch in einem Auktionshaus gelandet.
Ja, also das war wieder ein anderer Fall, den wir aber genauso gütlich und toll regeln konnten. Die ist auch vom Auslagerungsort verschollen und ist dann im Handel aufgetaucht, wovon wir nichts wussten, und ist von einem niederländischen Antiquar ersteigert worden in New York. Und der hat dann festgestellt, ich glaube, das gehört nach Bremen, und hat sie uns angeboten.
Ist ja der Hammer. Ja. Entschuldigung, der musste sein. Sie sind ja auch noch für andere Aufgaben zuständig, Konrad Elmshäuser. Sie sind zum Beispiel Vorsitzender der Historischen Gesellschaft Bremens und seit 2008 stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Nominierungskomitees für das Welterbe-Dokumentenprogramm Memory of the World der UNESCO, und waren zusammen mit Bremens Denkmalpfleger Georg Skalecki und Hans-Joachim Manske aus der Kulturbehörde 2004 der Mann, der uns den Titel Weltkulturerbe für das Bremer Rathaus und den Roland nach Hause gebracht hat. Und es hieß damals, das sei ein Ergebnis guter Lobbyarbeit hinter den Kulissen gewesen, weil Deutschland eben keinen Sitz hatte, keine Stimme hatte im UNESCO-Welterbekomitee. Wie sah denn die Lobbyarbeit damals aus?
Also die sah so aus, dass wir den Antrag und das, was er bedeutet, was wir für bedeutsam und für einzigartig hielten, einfach unter die Leute bringen mussten. Ja. Also das ist nun so bei solchen Gremien. Da sitzen internationale Experten zusammen und man muss nicht davon ausgehen, dass jeder für jede einzelne Sache bestens gebrieft ist. Ja. Das heißt, man tut gut dran, sich für seine Ziele einzusetzen, ja, und dafür zu werben. Das haben wir dann intensiv gemacht und das war auch erfolgreich.
Ja, vielen Dank nochmal dafür. sage ich jetzt mal so ganz persönlich nochmal.
Gerne, ja.
Sie könnten ja jetzt sagen, Sie haben wirklich alles erreicht in Ihrem Amt. Mit sowas können Sie sich ja schon fast, sind noch ein paar Jahre, aber beruhigt in den Ruhestand zurückziehen. Wie sieht denn das mit dem Nachwuchs aus in Ihrem Job? Radio Bremen kümmert sich ja sehr. Also wir haben immer Volontäre, die wir ausbilden und das Interesse am Beruf ist durchaus da. Wie macht man den jungen Leuten den Beruf des Archivars heute schmackhaft?
Müssen wir zum Glück gar nicht. Wir haben jetzt wieder eine Ausschreibung gehabt. Und wenn wir Ausbildungsstellen ausschreiben, haben wir eigentlich immer das Problem, dass wir viel mehr gut geeignete junge Leute haben als freie Stellen.
Was muss denn jemand mitbringen, der in diesem Beruf anfangen möchte?
Ja, einen wachen Geist, ein verträgliches Sozialwesen. Interesse an Dingen, auch Hartnäckigkeit und auch ein bisschen Ruhe. Ja, also wir üben natürlich eine im Kern sitzende Tätigkeit letztendlich aus. Ja, also wer jetzt jeden Tag die Riesen-Action braucht, ist vielleicht nicht so richtig aufgehoben, aber verstaubt und verschlafen soll es auch nicht zugehen. Ja, und wir haben also in den letzten Jahren uns gut verjüngt. Wir bilden aus drei Ebenen, also für das Berufsbild Fachangestellte, für den gehobenen Dienst, für den höheren Dienst. Und im Moment haben wir sehr viele junge Leute im Haus, wird fast schon eng. Also so, dass ich mir um die Zukunft und Nachwuchs berufsseitig überhaupt keine Sorgen mache.
Haben Sie sich irgendwas vorgenommen, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch erreichen, bevor ich dann mal in Rente gehe?
Ja, ich will natürlich die Magazinfrage gelöst haben. Also das ist bedrohlich. Ja, das ist wirklich effektiv bedrohlich mittlerweile für uns. Also weil wir ja auch im Moment das Problem haben, die Generation zu sein, die den EDV-Umbruch erlebt. Ja, das heißt also seit dem Jahr 2020, seit diesem Jahr gibt es eigentlich in der Freien Hansestadt Bremen keine Akten mehr, sondern es werden nur noch elektronische Akten angelegt. Das heißt, die ganzen Behörden wollen sich jetzt von ihrem Schriftgut trennen. Und wir haben keinen Platz, um das Schriftgut aufzunehmen. Ja. Also das muss in den nächsten Jahren einfach gelöst werden, damit wir diesen Prozess, der wird 20 Jahre dauern, bis diese Ablösung vollzogen ist, dass wir den ordentlich begleiten können.
Da ist also noch einiges zu tun. Stoßen Sie denn am 23. Dezember, dem offiziellen Radio Bremen Geburtstag, an auf die Zukunft des Senders?
Wenn ich dran denke, gern.
Wir erinnern Sie dran. Das war die Gesprächszeit mit dem Leiter des Bremer Staatsarchivs, Konrad Elmshäuser. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Katrin Krämer verabschiedet sich und wünscht noch einen schönen Abend.
Bremen 2 – Gesprächszeit.